Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Das Buch ist zu dick für den Ständer. Wenn man studiert, da hat man ganz viele dicke Bücher. Das hat Gott sei Dank ein Ende. Das Erste, womit ich anfangen kann, ist ein Zeugnis. Ich habe nämlich jetzt mein Zeugnis. Der Bachelor ist durch. Vielen Dank. 5,5 Jahre schwitzen, nicht nur für mich, auch für die Familie und viele ganz andere. Wie gesegnet, dass das jetzt vorbei ist und ich mich in andere Rollen begeben darf. Genau. Ich bin nämlich Vater, Freund, Arbeitnehmer, trotzdem Leiter, manchmal Mitarbeiter, Seelsorger, hier und da Lebensberater, Nachbar, Mieter, Schwager, Bruder und so weiter. Jede Menge.
Ehemann,
nicht zu vergessen. Wichtige Rolle, aber meine Frau sitzt da hinten. Genau. Und ganz oft ist man nur eine Sache und oft ist man auch viele Sachen davon gleichzeitig. Jede dieser Rollen ist irgendwie echt und beschreibt eine Beziehung zu einer bestimmten Person, die ich habe. Schwager, da sind jetzt nicht so viele, die das betrifft. Mieter noch weniger und so weiter und so fort. Also ich erfülle eine bestimmte Rolle in einer bestimmten Beziehung zu einer Person und diese Person braucht mich auch in dieser Rolle und erwartet mich auch so. Und ich glaube, dass das so mit Jesus auch oft ist. Jesus kann unglaublich viele Rollen einnehmen und hat unglaublich viele Facetten, Gesichter und Arten und Weisen, wie er uns so begegnet. Genau. Und das hat auch natürlich einen Einfluss darauf, wie wir ihn erwarten, wie er uns begegnet. Im besagten Studium hatte ich nochmal so einen Benefit. Man soll ja was lernen, da habe ich gehört. Und ich durfte mich um den ersten Petrusbrief kümmern und habe den so gelesen. Und da werden ganz viele Gesichter und Facetten und Arten und Weisen beschrieben, wie Jesus uns so begegnen kann. Ich habe da so 3 von rausgepickt und obwohl bald Weihnachten ist, ist mir dann aufgefallen, die 3, die ich ausgesucht habe, passen perfekt in diese Ostergeschichte. Karfreitag, Karsamstag und Ostern. Und Weihnachten bekommt immer noch mal einen anderen Kick, wenn man Ostern im Kopf behält, um zu verstehen, was das so bedeutet. Wir gucken uns das also mal zusammen an. 3 Gesichter, Karfreitag, Karsamstag und Ostern. Die erste Stelle von Karfreitag aus dem Petrusbrief, der das beschreibt, ist 1. Petrus 2, Vers 21 bis 24. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Petrus beschreibt, wie man theologisch so schön sagt, Jesus hier als den leidenden Gerechten. Keine Sünde, kein falsches Wort gesprochen, kein Unrecht getan, keine Beziehung verletzt. Und doch musste er leiden. Jesus ist diesem Leid nicht aus dem Weg gegangen, er hat es sogar getragen. Er hat es richtig aufgenommen und getragen. Timothy Keller, ich habe dieses Buch schon mal bei einer Predigt in die Luft gehalten, hat das Buch geschrieben, Gott im Leid begegnen, weil ich das wirklich faszinierend finde, wenn man sich mal damit beschäftigen möchte, wie das mit dem Leid und dem Glauben so ist. Und in der leidvollen Phase ist das Buch wirklich ein Gewinn. Der sagt da drin, dass Jesus nicht nur für uns leidet, sondern dass auch die Erwartung ist, dass wir für Jesus leiden müssen. Manche nennen das zum Beispiel Verfolgung. In Vers 21 sagt das Petrus auch, das gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Wir sollen uns Jesus zum Vorbild nehmen und davon lernen, wie er das gemacht hat. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir den nächsten Seitensprung suchen, um uns möglichst viel Leid auf den Buckel zu laden, sondern natürlich in den Situationen, wo wir sowieso leiden und für Jesus leiden, davon ihm zu lernen, das Leid auch auf sich zu nehmen und nicht nur zu ertragen, sondern wegzutragen. Jesus leidet für uns und wir leiden für Jesus. Aber selbst wenn wir für Jesus leiden, leidet er mit uns mit. Und wir sind in diesem Leid dann nicht allein. Sein Leid ist eigentlich sogar die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt unser Leid ertragen können. Und das fasst Petrus in einem wundervollen, kurzen Satz zusammen. In Vers 24. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir dieses Leid überhaupt ertragen können. Und an Karfreitag wird eine Wahrheit über Jesus sichtbar. Und zwar, dass Jesus jedes menschliche Leid kennt, aus eigener Erfahrung. Er kann es mit uns teilen, weil er es ans Kreuz getragen hat. So als Elternteil kann man das manchmal so ein bisschen mit diesem Mitleid so ein bisschen verstehen. Ich bin auch ganz ehrlich. Also wenn ich nachts mit meinen Kindern im Bett liege und da summt so eine Mücke und am nächsten Morgen war der Stich beim Kind und nicht bei mir, dann denke ich, Glück gehabt. Da ist nicht so viel Mitleid. Aber wenn die dann im Bett liegen und manchmal Fieber haben, die Nase ist zu und die können nur durch den Mund atmen, da hat man dann schon natürlich auch mal Mitleid und würde sich wünschen, man könnte es ihnen so abnehmen, wie Jesus uns das Leid abnehmen kann. Meine Frage an euch, und vielleicht möchte jemand gleich dazu was sagen, welche Wunde trägst du gerade? Welche Verletzungen? Welche Ungerechtigkeit, welche Schuld, welche Erinnerung vielleicht auch? Wo schämst du dich vielleicht gerade und möchtest das ans Licht bringen und zu Jesus bringen, so wie Jesus es ans Kreuz gebracht hat? Oder wo habt ihr vielleicht schon mal gespürt, dass Jesus euer Leid mitgetragen hat? Ihr könnt die Frage reflektieren, aber vielleicht hat ja jemand gerade ein Beispiel, das er nennen möchte. Freiwillige vor. Marcia, stark.
Ja, David, das hat mich eben so angesprochen mit deinem Bachelor. Und ich weiß, da steckt ganz, ganz viel Hirnschmalz dahinter und Mühe und Lernen und Sitzen. Und ich mache ja berufsbegleitend auch so einen Lehrgang. Mhm. Ich stehe jetzt auch kurz vor den Abschlussprüfungen. Also ich weiß, wie du dich gefühlt hast. Und ich denke auch, oh, nur noch 3 Wochen. Und wenn die Woche rum ist, nur noch 2 Wochen. Mhm. Und das ist sowas, also ich kann jetzt nicht so sagen, dass ich so spüre, dass Jesus mich durchträgt. Aber er wird es tun und darauf will ich einfach vertrauen. Ja, und irgendwann ist das Ganze dann ja auch wieder vorbei. Ja, das absolut. Wollte ich nochmal so sagen.
Vielen Dank, Marcia. Ja, dass Gott treu ist, merkt man immer erst dann hinterher. Ne? Das gehört ja zu Treue dazu, dass sie sich auch beweisen muss. Absolut. Möchte noch jemand? Die Fragen. Welche Wunde trägst du vielleicht in dir gerade? Welche Verletzungen, Ungerechtigkeit, Schuld, eine Erinnerung? Wo schämst du dich vielleicht für irgendetwas, was ans Licht kommen soll? So wie Jesus es ans Kreuz getragen hat? Oder wo hast du vielleicht auch schon mal gespürt, dass einfach ein Zeugnis davon, wo es mal gut gewesen ist, zu spüren, dass Jesus das Leid kennt und mitträgt?
Also bei mir war das so, meine Kinder- und Jugendzeit war eigentlich relativ schwierig. Ich komme aus einem sehr konservativen, strengen Elternhaus und eigentlich hatte ich damals überhaupt keine Beziehung mit Jesus oder mit Gott und ich konnte mit ihm eigentlich überhaupt nichts anfangen. Und zu Hause war ich der sehr artige und ich sag mal sehr vorbildliche Junge und in der Schule bin ich völlig ausgetickt. Und dementsprechend fanden mich die anderen halt auch ein bisschen komisch, haben dann irgendwann, wir haben auch zu allem Unglück noch in einer, also wir haben in einem Gemeindehaus gewohnt, da war oben eine Kirche und unten haben wir, mein Vater war der Hausmeister so ein bisschen mit, und irgendwann haben die das auch noch mitbekommen, dass ich in so einer Kirche wohne, dann war natürlich, dann war ich natürlich völlig, ich wurde richtig gebasht in der Schule. Und ich habe mich auch sehr komisch verhalten, also ich habe viele schlimme Sachen gemacht und später, als ich dann irgendwann Jesus kennengelernt habe und wirklich eine Beziehung aufgebaut habe, hatte ich aber immer noch ein Problem irgendwie mit meiner Vergangenheit. Also das hat, wenn ich zurückgedacht habe, ich habe mich irgendwie total immer geschämt. Wie konntest du nur so, andererseits, das hat mich auch immer geschmerzt, weil das macht was mit einem, wenn man als ja, als Mensch irgendwie verachtet wird, gemobbt wird. Und also das meine Vergangenheit war irgendwie immer noch so ein Problem. Und ich habe auch irgendwie gar nicht auch mit Menschen Kontakt haben wollen, die ich früher halt in meinem Leben kannte. Irgendwie habe ich die Vergangenheit so für mich abgeschlossen gehabt. Und ich habe irgendwann mal, wir waren auf so einem Seminar und ich habe dann ganz bewusst Jesus einfach gefragt, wo warst du eigentlich damals? Also ich habe das irgendwie nicht verstanden. Ich habe das noch nicht verarbeitet gehabt, meine ganze Vergangenheit. Das war irgendwie noch so alles unaufgearbeitet. Ich habe ihm wirklich so bewusst die Frage gestellt, wo warst du damals? Was war damals los eigentlich? Das war wirklich eine krasse Begegnung dann. Jesus hat mir gezeigt, wie er immer dabei war, wie er die ganze Zeit eigentlich mit mir das durchlebt hat, diese ganzen unschönen Momente, die Ablehnung und all das. Und er war eigentlich schon immer da und wollte mir da durchhelfen, aber ich habe ihn halt damals einfach nicht wahrgenommen. Und ich habe in diesem Augenblick so eine Befreiung erlebt, ich kann das gar nicht beschreiben. Für mich war irgendwie die Vergangenheit dadurch, dass ich gemerkt habe, er war dabei. Er hat das eigentlich alles getragen und er wollte das alles gar nicht. Und ich habe seine Liebe so wahrgenommen, das hat mich so freigesetzt, dass eigentlich meine ganze Vergangenheit dadurch geheilt wurde. Ja? Also das wollte ich einfach nur erzählen, ja. Dass für das, was er gemacht hat, das gilt für alle Zeiten. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
Voll. Richtig stark. Ich glaube, dass das ja auch so der Karfreitag-Moment ist. Dass man diese Ablehnung, die man oft ja im Leben erfährt, dass Jesus das ja zu so einem krassen Maß dann auch miterlebt hat und einen dann so versteht in diesem Moment. Ne? Schön, dass es kein Karfreitag für dich geblieben ist. Wir kommen nämlich jetzt zum Karsamstag. Der Sieger über die Mächte, was für ein schöner Titel von Petrus. Das ist die zweite Stelle. Haben wir schon. 1. Petrus 3, ja, super. Auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Danach ging er und predigte den Geistern im Gefängnis, denen, die Gott vor langer Zeit ungehorsam waren, als Gott geduldig wartete, während Noah sein Schiff baute. Nur 8 Menschen wurden vor dem Ertrinken in jener Flut gerettet. Bisschen kryptisch, kommen wir gleich noch drauf. Aber das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Jetzt kommt der Karsamstag-Moment. Jetzt ist Christus in den Himmel aufgestiegen. Sorry, kommt jetzt noch nicht. Jetzt kommt er. Er sitzt an Gottes rechter Seite und alle Engel und Gewalten und Mächte beugen sich vor ihm. Das war so mein Sieger über die Mächte. Moment. Petrus sagt, beschreibt Jesus als Sieger über die Mächte und Gewalten. Ich lese nochmal Vers 22, weil ich es so stark finde. Jetzt ist Christus in den Himmel aufgestiegen. Er sitzt an Gottes rechter Seite und alle Engel und Gewalten und Mächte beugen sich vor ihm. Petrus redet hier von Mächten und Gewalten. Das kann gut sein oder kann auch schlecht sein. Das können sein Kräfte, Stimmen, Einflüsse, Mächte, die unser Leben bestimmen wollen. Ich glaube, die meisten, die wir davon hören, sind eher schlechte Stimmen oder böse Stimmen. Und manche davon wollen uns regelrecht in Ketten legen. Und so wie die Schlange uns im Garten bei Adam und Eva Lügen ins Ohr flüstern, so können diese Stimmen und Kräfte und Mächte uns auch Lügen ins Ohr flüstern. Ich denke, alle kennen das von uns. Du schaffst das nicht. Du bist nicht gut genug. Du wirst nie frei davon. Hoffnung gibt's, aber für andere, weil in deiner Situation, glaub nicht. Ohne Zigaretten und Alkohol, könnte auch fast sagen, ohne Spaß und Freude bis ans Ende des Lebens. Oder der einfache Satz, du musst. Manchmal sind es auch Gefühle, die uns beherrschen. Ängste oder Blockaden. Druck, Stress, das kann einen alles fesseln. Angst vor Versagen oder eine Schockstarre. Das Gute daran ist, auch wenn das gerade sehr bedrohlich klang, diese Sätze haben nicht das letzte Wort. Jesus hat sie entmachtet. Das ist, was in dem Text drinsteht. Das hat er geschafft, weil er in die dunkelsten Winkel der übernatürlichen Welt gestiegen ist und als Sieger wieder aufgetaucht ist. Das ist, was die Verse 19 und 20 beschreiben, die so ein bisschen kryptisch sind, wo Petrus erklärt, dass damals schon, als Noah im Alten Testament seine Geschichte erlebt hat, einmal alles unter Wasser und einmal alles wieder raus, dass das schon ein Hinweis war auf die Taufe, die wir mit Jesus erleben werden. Und da wird beschrieben, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und siegreich wieder aufgestiegen. Genau. Und daran erinnert uns die Taufe. Wir gehen mit Jesus, beziehungsweise vielmehr, Jesus geht mit uns unter Wasser in eine lebensunfreundliche Atmosphäre. Da können wir nicht atmen. Das ist für uns nicht gut, da sehr lange drin zu sein. So, wir gehen mit ihm unter, hinabgestiegen in das Reich des Todes und stehen wieder mit ihm zusammen auf. Und weil er das vorgemacht hat, können wir es ihm jetzt nachmachen. Und wir steigen als Sieger wieder auf oder wie wir auch gerne sagen, hier im Freikirchlichen, als Überwinder. Finde ich auch ein sehr schönes Wort. Zu Jesus als den Sieger über Mächte und Gewalten hat Spurgeon mal gesagt, das ist ein britischer Pastor, auf jeden Fall ein englischsprachiger Pastor, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Ich lese auf Englisch vor und dann auf Deutsch. The blood of Jesus. Sin dies at its presence. Death ceases to be death. Hell itself would be dried up if that blood could operate there. The blood of Jesus. 1865 hat er das mal in der Predigt geschrieben. Das Blut Jesu. Sünde stirbt in seiner Gegenwart. Der Tod hört auf, tot zu sein. Und selbst die Hölle würde austrocknen, wenn dieses Blut dort wirken könnte, das Blut Jesu. In Jesu Gegenwart verlieren böse Mächte ihre Kraft. Und wir können als Sieger aus solchen Situationen herausgehen, wo wir diese Stimmen hören, wo wir diese Gefühle haben. Meine Frage an euch wieder. Welche Macht soll nicht länger dein Leben bestimmen? Welche Stimme raubt dir die Ruhe und den Frieden? Welche Angst lähmt dich vielleicht? Hat jemand von euch schon mal Jesus als Befreier in seinem Leben erlebt? Wo ihr das Gefühl bekommen habt, Jesus hat Mächte und Gewalten besiegt und deswegen ist das auch für euch Wahrheit geworden. Oder hat jemand vielleicht in diesem Moment eine Situation, für die wir beten sollten? Gerade genau in diesem Moment, spricht euch da irgendwas an? Mira.
Also ich habe zwei Dinge. Einmal ein bisschen so jetzt gerade die Situation und auch was, wo Jesus mir schon geholfen hat. Gerade ist es das Studium, du wirst es heute, glaube ich, nicht mehr los. Ich in meinem Geschichtsstudiengang belege Kurse, die auch Masterstudenten belegen dürfen und sollen. Und ich sitze jeden Montag von 16 bis 18 Uhr und ich fühle mich abgrundtief dumm. Ich bin in meinem fünften Semester, ich habe noch nichts schlechter als 2.0 geschrieben in Geschichte. Und ich sitze da in einem Kurs mit 8 Masterstudenten von 32 Studenten in dem Kurs und ich fühle mich jedes Mal abgrundtief dumm und ich weiß, dass ich nicht dumm bin. So jedes, alles, was ich vorher gemacht habe, wenn es um meine akademische Karriere mit Geschichte und allem ging, zeigt mir, dass ich das kann. Wir müssen wöchentlich ein Thesenpapier abgeben, die wir dann jede Woche, also die Woche danach von unserer Professorin mit Bewertung zurückbekommen. Und jedes Mal stand da irgendwie schön oder sehr schön oder sonst irgendwas ähnliches in Hieroglyphen drunter, weil ich kann ihre Handschrift nicht immer lesen. Und ich weiß, dass ich etwas zu diesem Kurs beitragen kann, weil ich mich die 3-mal, die ich mich vielleicht dieses Semester gemeldet habe, weil es Sinn gemacht hat. Aber trotzdem gehe ich da jedes Mal mit der Angst rein, dass ich, wenn ich jetzt was sage, das nichts bringt, ich zeige, dass ich keine Ahnung davon habe, was ich da eigentlich gerade mache und ich nicht in diesen Studiengang gehöre, einfach weil da Leute drin sind, die das schon 2 Jahre länger machen als ich und die natürlich dementsprechend mehr Wissen haben und mit denen ich mich eigentlich gar nicht vergleichen kann und wo meine Dozentin das weiß, weil sie meinen Einführungskurs korrigiert hat, in dem ich war zu dem Thema und sie weiß, dass ich erst im 5. Semester bin und sie das gar nicht von mir erwartet und cool. Trotzdem ist es immer so, diese Stimme so, nein, die werden da irgendwas Besseres zu sagen können, du bist zu dumm dafür. Und das ist das, da arbeite ich gerade ein bisschen dran und kämpfe mit, weil ich jedes Mal, wenn ich was sage, eine vernünftige Rückmeldung kommt und das zur Diskussion beiträgt und sonst was, aber immer noch ist in meinem Hinterkopf so dieses, du bist da zu dumm für. Aber das jetzt das Negative, jetzt das Positive. Als wir vor 2 Jahren zu Pfingsten den Besuch hatten, bin ich vorne einmal weggekippt. Und mir wurde gesagt, dass ich frei bin von Depressionen. Und ich war so, okay, ja, gerne, danke. Ich hatte nie eine Diagnose für Depressionen. Mir war nicht bewusst, dass ich unter Depressionen gelitten habe. Mhm. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass mein Abitur eine abgrundtief schwere Zeit für mich war. Ich bin nach 8 Stunden Schule nach Hause gekommen, ich habe 3 Stunden geschlafen, ich konnte nicht mehr mental. Und wo ich gemerkt habe, so ja, okay, warte, es geht jetzt besser. Und ich jetzt in meinem Studium jede Woche einen Tag habe, wo ich von 8 bis 18 Uhr Unterricht habe. Ohne Pause, durchgehend 10 Stunden Uni. Und ich das jede Woche schaffe. Und ich jede Woche Freude an den Sachen habe. Und ja, es ist ermüdend, einfach weil ich 10 Stunden versuche, mein Hirn zu benutzen. Also so gut, wie es möglich ist in dem Rahmen. Und es natürlich anstrengend ist, aber ich weiß, dass ich das vor 2 Jahren, vor 3 Jahren während meinem Abitur nicht geschafft hätte, wenn ich nicht vorher diese Zusage bekommen hätte, diese Lösung bekommen hätte, dass ich von Depressionen frei bin und dass es nicht wiederkommen darf. Weil da gibt es natürlich auch immer wieder diese Gefahr, man fällt da wieder zurück rein, ja. Es wird wieder extrem anstrengend, es wird wieder genauso schlimm wie vorher, man kommt da nicht mehr mit klar und natürlich, es gibt schlechte Tage, schlechte Wochen, aber man ist immer noch ein Mensch und man ist immer noch von seinen Umständen irgendwo betroffen, aber es ist nie wieder so schlimm geworden wie während meinem Abitur und ich hatte einen Tag, wo ich eine freiwillige Veranstaltung noch nach diesem 10-Stunden-Tag hatte, wo ich 12 Stunden aktiv in der Uni gesessen habe und ich Spaß dran hatte und ich mich beteiligen konnte und es funktioniert hat.
Ja,
weil es halt nicht mehr an mir hängt, dass ich Depressionen habe oder sonst was, weil ich davon frei bin.
Mega stark. Das ist, ja. Ich glaube, die erste Situation, die du genannt hast, ist, lässt sich eigentlich schön zeigen, was Lüge und was Wahrheit ist. Die Philosophen haben ja immer gesagt, dass je mehr sie lernen, desto dümmer fühlen die sich eigentlich. Also, ne? So, die Lüge ist, dass du dumm bist und die Wahrheit ist, du hast Progress gemacht. Je mehr du denkst, dass du dumm bist, desto mehr hast du offensichtlich gelernt. So, und das ist halt Wahrheit und Lüge steckt da immer, der Teufel ist halt listig. So, ne? Und der ist auch, weiß genau, wo er anpacken muss. Und wie schön, dass das mit den Depressionen eine Heilung erlebt hat und dass du auch reflektiert hast, hey, das kann mal sich wieder so anfühlen, aber das ist weg. So, also ich kann es bestätigen, beim auf der Bühne stehen, das war ja bei mir mal ein absolutes Ding der Unmöglichkeit und jetzt ist man immer noch mal aufgeregt, heute Morgen auch, klappt das mit der Predigt und keine Ahnung, so, ne? Du bist trotzdem aufgeregt, aber man hat die Gewissheit, die eigentliche Panik, die Angst ist weg. So, das kommt so nicht wieder. Und offensichtlich zeigt es auch, dass man was Wichtiges zu sagen hat, wenn man da aufgeregt ist vorher. Das ist auch immer schön zu wissen. Kommen wir zum Ostersonntag. Der auferstandene Jesus. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Sieger über die Mächte hat es ja schon so ein bisschen angeteasert. Wer gut aufgepasst hat, hat gemerkt, es geht ja so ein bisschen um den Petrusbrief, nicht nur um die Jesusbilder, sondern um den Petrusbrief, dass die Reihenfolge der Bibelstellen war Karfreitag 2. Kapitel, Karsamstag 3. Kapitel und dies ist das 1. Petrus fängt seinen Brief natürlich damit an, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus lebt. Damit fängt er seinen Brief an, aber das war für meine Osterreihenfolge falsch rum. Genau. Alles, was er später im Brief sagt, über Leid, über Identität, über Nachfolge, über Heilung, baut darauf auf, dass Jesus lebt. Das ist seine Grundvoraussetzung. Jesus ist auferstanden, das ist die Voraussetzung für alles, was wir im Glaubensleben machen werden und erleben werden. Und dadurch wird auch unsere Hoffnung für unser Leben lebendig. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Karsamstag war gestern, das ist vorbei. Nur durch die Auferstehung ist die Hoffnung überhaupt möglich geworden. Karsamstag war die Hoffnung tot. Keiner damals, kein einziger, hat gedacht, dass Jesus wiederkommt. Samstag sind die alle drauf reingefallen, auf ihre Gefühle von Angst, von Trauer, von Enttäuschung. So, die waren alle befangen davon. Keiner hat geglaubt, dass das packt. Jesus lebt aber. Und deshalb können wir unsere Identität als Kinder Gottes annehmen. Wir sind nicht mehr durch unsere Vergangenheit definiert, durch unser Leid oder durch Umstände, was ich oft denke, die Umstände sind kacke, deswegen geht irgendwas nicht. So. Und deswegen nur durch unsere Identität in Jesus, als Kinder Gottes, sind wir definiert. Als Geschwister in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, weil Jesus auferstanden ist. Und das ist doch auch die Hoffnung. Ich habe mich oft gefragt, was ist denn eigentlich die Hoffnung, von der da immer gesprochen wird? Auf was hoffe ich eigentlich? Ich hoffe als Christ doch jeden Tag, dass ein bisschen weniger Karsamstag in meinem Leben stattfindet und ein bisschen mehr Ostern. Dass sich da Süchte, Scham und Ängste ein bisschen weiter abbauen und ein bisschen mehr Ostern stattfindet. Und dass diese Identität als Kind Gottes und die Vollmacht Jesu, die da drin steckt, dass die sich manifestiert, jeden Tag ein bisschen mehr und irgendwann dann vollständig eines Tages, wenn es dann soweit ist, wenn der Tag gekommen ist. Jesus kommt ja nochmal wieder und zwar nicht als kleines Baby, so viel kann ich sagen. Ich habe das oft erlebt an Stellen oder mit Paaren, die keine Kinder bekommen konnten oder aus der Erzählung von früher oder die kein weiteres Kind bekommen konnten, dass sie haben gesagt, wir haben die Hoffnung und auch das Plan, den Versuch, die Motivation, die Gebete, alles haben wir komplett abgeschlossen. So, wir waren sogar fein damit. Wir hatten Frieden da in unserem Herzen und haben gedacht, okay, offensichtlich soll das nicht so sein, ist Gottes Plan, zack, schwanger. Und ich glaube, dass das ein Ding ist, wo Gott sich einfach auch verherrlichen möchte, dass das so ein Prinzip ist, wie er es manchmal macht. Wie gesagt, keine Garantie. Versucht nicht, eure Hoffnung zu erstechen, damit irgendwas passiert. Aber manchmal funktioniert es so. Die Hoffnung oder irgendetwas, das muss ganz tot sein. Da muss wirklich die Lanze reingestochen sein, wie am Kreuz. Das muss sicher sein, das ist tot. Und dann sagt Gott, jetzt beweise ich, dass das todeste Tod nicht tot genug für mich ist. So, da kann ich noch Leben einhauchen. Und dass es wirklich klar ist, das hat Gott gewirkt. Ich könnte 1000 Beispiele aus meinem Leben nennen, jeden Tag im Studium, wo die Hoffnung tot war und so, wo es wirklich durchgetragen werden musste. 30 Jahre als Single, wo ich am Schluss dachte, fühlt sich nicht so an, aber wahrscheinlich musst du ja wohl die Gabe der Ehrlosigkeit haben. Kann ja nicht anders, du bist jetzt ja schon 30 Jahre alleine. Zack, schwanger. Ach so, das war das andere. Nee, ich bin verrutscht in der Zeile. Sorry. Aber jetzt bin ich verheiratet und habe bald 3 Kinder. Das ist doch ein Wunder. Ja. Was ich mit dem Auferstandenen Jesus sagen möchte, ist, selbst wenn unsere Hoffnung mal sicher gestorben ist, dann können wir, so wie die Jünger, nachdem Jesus an dem Ostersonntag dann ihnen begegnet ist, können wir dem Auferstandenen Jesus begegnen und der hat die Hoffnung in der Tasche. So, manchmal ist das nicht so ein Wunder wie beim Schwangerwerden, aber manchmal ist es ein bisschen subtil. Er läuft mit uns mit, er geht einen Weg mit und er hat die Hoffnung in der Tasche und manchmal merken wir es gar nicht. Meine Frage an euch ist, wo habt ihr gerade gestorbene Hoffnung? Wo braucht ihr gerade mehr Ostern statt Karsamstag? Wo sind vielleicht Beziehungen, keine Ahnung, warum ich jetzt Beziehungen da hatte im Gedanken, aber wo sind vielleicht Beziehungen, oder wo die Kommunikation tot ist, wo die Verbindung abgebrochen ist, wo einfach nichts mehr funktioniert, wo ihr nicht mehr dran glaubt, dass sie heil werden können. Und wo hat jemand von euch vielleicht auch mal neue Hoffnung erlebt? Da hatte ich so das Beispiel, warum auch immer, wo die Beziehung zu Jesus heil geworden ist, wo sie weg war und wo Jesus da auch wieder neues Leben eingehaucht hat, wo man neu zum Glauben an Jesus gefunden hat.
Ich habe eine kleine Geschichte oder eine kleines Erlebnis damit, wo ich gefühlt auch so an dem Nullpunkt war und zwar und dann aber diese Hoffnung erlebt habe oder diesen U-Turn da erlebt habe. Und zwar war das so, dass Sarah und ich, wir feiern nächstes Jahr unseren 20. Hochzeitstag, dürfen wir feiern. Und 2005, da war ich, wie du, im Studium. Kurz vor Ende meines Studiums, im Dezember, da hat sich Sarah von mir getrennt. Und tatsächlich, wir waren 5 Jahre befreundet, also zusammen. Und irgendwie war schon irgendwie für uns so klar, dass da so eine Entscheidung her muss. Und im Dezember hat sie sich tatsächlich dann für mich von mir getrennt. Und das war, mir ist es so der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Und ich habe gemerkt, also ich war wirklich richtig fertig. Und in den Monaten, die dann kamen, habe ich wirklich tolle Menschen gehabt, die mir da viel Gutes in mein Leben reingeredet haben, aber vor allen Dingen eine gute Beziehung zu Gott gehabt. Und es war für mich so, dass ich an den Punkt gekommen bin, wo ich ihm das komplett abgeben konnte. Und ich habe gesagt, okay, ich schließe dieses Kapitel. Wenn du es jemals wieder öffnen willst, dann musst du es machen, aber ich bin auch fein damit, wenn es zu ist. So. Das hat einige Monate gedauert und dann hat sich Sarah bei mir gemeldet. Ja, nächstes Jahr dürfen wir den 20. Hochzeitstag feiern.
Nice. Schön. Oh nein, ich muss.
Genau, oh nein. Aber bei mir ist es immer so, wenn mein Herz klopft. Ne? Es ist eine Situation gewesen, wo mir alles unter den Füßen weggegangen ist. Ich hatte die Trennung oder Scheidung von meinem Mann hinter mir und bekam dann, nachdem ich mein Leben wieder einigermaßen vielleicht aufgestellt hatte, ich hatte überlegt, ich fange nochmal an zu studieren, die Diagnose Brustkrebs. Also nochmal wieder unter den Füßen, den Boden weg. Und in der Situation hat mir Gott gesagt, es geht hier nicht um den Krebs, sondern um dein Herz. Und ich musste durch diese ganze Situation, also mit Chemo, mit Bestrahlung, mit OP und allem durch. Es war nicht mal gerade so wieder Heilung und so, sondern es war wirklich eine längere Sache. Das Studium konnte ich Gott sei Dank ein bisschen schieben. Genau, dann war es so, dass ich wieder bei meiner, wohl bemerkt, ich war 50, meine Tochter war 25, ne? Also das muss man in dem Kategorie, meine Tochter ist angefangen zu studieren, ich bin mit meiner Tochter aus unserem Haus ausgezogen und bin bei meiner Mama wieder eingezogen, ne? So als Base, ist ja auch ganz toll mit 50, kann man sich vorstellen, und ich hatte nicht die große Perspektive, wie mein Leben denn wohl weitergehen könnte. Was ich in der ganzen Zeit hatte, war Gott, war Jesus. Er war da. Und in diesen wirklich kotzigen Momenten, im wahrsten Sinne des Wortes, hatte ich zum Beispiel von ihm so einen Impuls, egal wie scheiße es ist, ich sag's wirklich mal so, weil es wirklich so war, es dauert 3 Tage. 3 Tage können länger sein, aber da kann man durch. Mhm. Wie auch immer das Ende ist, er sitzt zu Rechten Gottes und wir mit ihm. Also das ist einfach mal, wo es wirklich ganz, ganz mies wird. Diese Zeit der Unsicherheit, also nicht der Krankheit, aber der Unsicherheit, wie kann es weitergehen, wie kann ich mein Leben wieder gestalten, hat also wirklich 5 Jahre gedauert, mit Anfang der Trennung, bis ich dann wieder Boden einigermaßen unter den Füßen hatte und Gott mir einen Weg geöffnet hat, live. Ne? Also ihr, die mich kennen, die wissen das, wo ich dann eben einen Platz gefunden hatte, wo ich sein konnte. Mhm. Und das waren 3 Tage, 5 Jahre.
3 Ostertage, 5 Jahre.
Ja, genau. Ja. Ich möchte euch einfach Mut machen, an Jesus festzuhalten. Egal, in den tiefsten ist er da. Kein Mensch, kein Partner, sondern er. Und das ist unsere Hoffnung. Und er trägt es mit. Und er weiß es.
Stark.
Amen.
Amen. Sehr schön. Vielen Dank. Wir haben 3 Rollen gesehen jetzt. der leidende Gerechte, der Sieger über die Mächte und der auferstandene Jesus. Vielleicht ist dir eins dieser Bilder besonders bewusst geworden. Wir haben ja eben darüber gesprochen, manche hatten sogar ein Beispiel aus diesen Szenen. Du hast gleich alle drei Bilder durcherlebt quasi. Und du sagst dir, ja, Jesus, das ist, wie ich dich brauche. Und so wie ich halt gleichzeitig Vater und Bruder sein kann auf einer Familienfeier, so kann Jesus auch in jede seiner Rollen schlüpfen und uns perfekt begegnen, so wie wir ihn halt gerade brauchen. Und für das eigene Mindset nochmal, also für das eigene Verständnis davon, wie wir Jesus so betrachten, wenn du Jesus mal als distanzierten Lehrer empfindest, für manche ist das so, vergiss nicht, er ist auch Hirte und er ist auch der Versorger, der sich um dich kümmert. Oder umgekehrt. Wenn dir Jesus in deinem Leiden begegnet, vergiss nicht, er ist Sieger über die Mächte und Gewalten. Und wenn du Jesus als hoch erhobenen Herrn siehst, so als den, der da ganz oben zu Rechten Gottes sitzt, vergiss nicht, dass er auch Mensch geworden ist und dass er alles versteht, was du gerade erlebst, weil er Mensch war. Mittwoch ist Heiligabend. Da feiern wir genau diese Tatsache. Jesus, der alle diese Rollen dann erleben wird, die er erfüllen wird, der dieses ganze Ostererlebnis mitmachen wird, der ist auf diese Erde gekommen, hat als ganz kleiner Säugling in irgendeiner feuchten Höhle angefangen und beweist damit, dass bei Gott absolut nichts unmöglich ist. Das, was wir eben alles über ihn gehört haben, hat in einer kleinen Höhle angefangen. Wenn man Gott mit reinnimmt, ist das machbar. Ja, Vater, du hast gehört, oder wir haben gehört, wo du so mitgegangen bist, wo du mit manchen Menschen ein Ostererlebnis erlebt hast und wo du am Karfreitag mit uns ins Leid reingehst, wo wir erleben dürfen, dass du uns frei machst von Mächten, die uns beherrschen wollen. Und wir dürfen Hoffnung haben, weil wir erleben können, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Auch wenn wir manchmal nicht dran glauben, ist Ostern passiert. Und ich danke dir dafür, dass wir jetzt das feiern dürfen, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du wirklich Mensch geworden bist und diese verrückte Geschichte an Ostern durchstanden hast. Und dass wir mit dir die Möglichkeit haben, solche Situationen in unserem Leben auch zu meistern. Dass wir eine ewige Hoffnung haben, dass es, die über unser Leben hinausgeht, die größer ist. Und ich segne uns jetzt alle mit dieser Perspektive auf die Ewigkeit, dass wir das immer im Blick behalten, dass Ostern irgendwann kommt und dass wir in diese Vollendung dieser Identität kommen dürfen irgendwann, wenn du wiederkommst und wenn wir zu dir in die Ewigkeit mitgehen dürfen. Amen.